Geht's miteinander, herzlich willkommen, ciao zusammen beim Blick Sport Talk. Diese Woche kümmern wir uns um Fußballnazi, wo beim Nations Final nicht dabei war, weil sie verloren haben vorher schon. Wir reden über Formel 1, wir reden über den Rafael Nadal und wir reden über die Fußball-WM. Von den Frauen bis bald, bis grad. Hören Sie zu, kommen Sie zurück. Auf Wiedersehen.
Pro
und Contra.
Das Streitgespräch. Eine Sportwelt, zwei Redaktoren, zwei Meinungen.
Offensiv. Offensiv ist wie machen wie im Platz.
Man muss auch lernen, damit klarzukommen, Schlag zu bekommen.
Nach vorne immer wieder einen Nadelstich setzen.
Heute mit
Dino Kessler
und Emanuel Gysi.
Ich weiß nicht, wie lange wir noch Zeit haben. Jetzt kommen wir zuerst noch die Scheissponys.
Unsere Fußball-Nazi, Nations League Finalturnier in Portugal. Haben wir ein bisschen mehr erwartet, muss ich sagen. Wir haben, ich habe mehr erwartet, ja, muss ich ehrlich sagen. Ich habe mich darauf gefreut und gedacht, da ist nicht so viel Druck dahinter. Dann die Niederlage in Portugal. Gut, Ronaldo muss man sagen, klasse für sich. Kann man wahrscheinlich nicht einfach so kontrollieren, kann man verstehen. Aber das Spiel gegen England, muss ich noch sagen, das war enorm blutleer gewesen wieder einmal. Und ich habe das Gefühl, dass ein K.O.-Spiel ähnlich wie an der WM gegen Schweden, wo einfach der Mut gefehlt hat, oder die Lust, oder beides. Ich habe den Enthusiasmus nicht gespürt.
Völlig zu Recht auch. Also das Spiel gegen England hat ja kein Mensch mehr gebraucht. Spiel um Platz 3 in der Nations League, Final Four. Naja, also es ist glaube ich noch um 1 Million gegangen für den Schweizer Fußballverband. Immerhin,
ja.
Darum hat man auch den einen oder anderen durchaus spielen lassen, den man sonst wahrscheinlich geschont hat. Aber ja, da kann ich dann nachvollziehen, wenn ein bisschen die Luft draussen ist. Was man aber muss sagen, der Match gegen Portugal hat mir richtig gut gefallen. Es war ein gutes Spiel gewesen. Ich würde sagen, die Schweiz war tendenziell besser gewesen, mehr gemacht fürs Spiel, dass dann der Ronaldo kommt und naja, irgendwie halt
ja.
In den letzten zwei Minuten, also wobei das letzte Goal ist dann eigentlich Wurst, dort hat man
ja, gut,
also aber seine Karte gesetzt, schlechter Pass nach dem Anspiel und dann gibt es halt das zweite Goal, also insgesamt im Ronaldo sein dritte Goal, aber du weißt, was ich meine, dann ist das Ding gelaufen, dann sieht es noch ein bisschen blöder aus, als es sonst ausgesehen.
Gut, das ist jetzt Detailpflege. Der Gesamteindruck von mir ist, das Turnier hat einfach zu wenig gegeben. Für uns. Man hat sich mehr versprochen davon, man hat auch mehr Aussenwirkung können erzielen. Irgendwo habe ich gelesen, vor dem Spiel um Platz 3, das sind die Möglichkeiten zum Geschichte schreiben, was ich dann schon ein bisschen übertrieben finde, also Geschichte schreiben. Bei so einem Turnier, wo gerade aus der Taufe gehoben worden ist, wo noch niemand einschätzen kann, wie wichtig ist das tatsächlich, eine zusätzliche Veranstaltung, also Geschichte schreiben, nicht ganz einverstanden. Aber Möglichkeit zum die Leute ein bisschen in Begeisterung versetzen. Und dann, ja, das Spiel, klar, Platz 3, Platz 4 geht um nichts eigentlich, aber es wäre eine Möglichkeit gewesen, um ein bisschen Eigenwerbung zu betreiben. Und das hat man verpasst mit einer wirklich blutleeren Leistung.
Ja,
das enttäuscht mich. Und ich habe einfach das Gefühl, gegen Portugal ist man so quasi der Aussenseiter gewesen, dann fällt es einem wieder einfacher, fällt einem leichter, zum unbeschwert spielen. Und gegen England hat man schon wieder das Gefühl, ja, die muss man vielleicht, da ist man näher dran, da muss man einfach das Spiel bestimmen und dann geht wieder gar nichts mehr. Für mich enttäuscht.
Ich weiss es nicht, ob man jetzt gegen die Engländer wirklich Favorit hat sollen sein, glaube ich nicht. Am Schluss verliert man die Penalty-Schiesse. Also klar hat man Glück vorher, glaube ich, 4. Mal Alu-Treffer von den Engländern. Also das kannst du früher verlieren, ist klar. Aber was ich am Schluss von dieser Fußballsaison muss sagen, die Nations League finde ich fantastisch. Also wenigstens geht es in diesem Match um etwas. Es ist nicht irgendwie Testen gegen Georgien und Finnland. Also nichts gegen die Nationen, aber also für das lohne ich den Fans im Normalfall nicht an oder gehe nicht ins Stadion.
Mhm.
Und wenn jetzt doch Match ist, wo es um etwas geht, man hat das 5-2 gegen Belgien gehabt, zum Beispiel im letzten Herbst, eigentlich ein Gewinn.
Ja, muss man sagen, auch wenn man dem kritisch gegenübersteht, wenn die ganzen Fußballformate immer mehr ausgewalzt werden und noch neue dazukommen, wo es am Schluss überhaupt keine Pause mehr gibt. Pause wäre ja der Unterbruch vom Festprogramm, würde auch dem Fußballzuschauer ab und zu mal gut tun, dass er sich wieder auf das freuen kann, was kommt. Wenn es eine Dauerleistung ist, fehlt irgendwo die Abwechslung. Ja,
das
ist dann alles so das Dauer-Excitement, oder? Aber ich sehe, der Einzelwert von der Veranstaltung finde ich gut. Es geht um etwas, man kann sich frühzeitig für DM qualifizieren, wenn man den richtigen Schritt einleitet.
Man kann jetzt leider nicht genau sagen, welche. Ist zu kompliziert.
Wenn ich das jetzt wüsste.
Mhm.
Aber es ist eine Möglichkeit und darum finde ich es auch guter Wettbewerb und für sich. Ob es dann im Detail wirklich passt zu allen anderen Wettbewerben, die es schon gibt, weiß ich nicht. Aber der Wettbewerb ist sicher, da hat es schon dümmere Ideen gehabt.
Ja, also statt Freundschaftsspiel, wo man ja sowieso nicht austragen, oder? Also sonst muss man einfach den Termin streichen, können wir auch darüber diskutieren. Aber wenn,
bitte
doch so, dass es um etwas geht.
Absolut.
Sonst können wir wirklich hören.
Ach, jetzt sind wir uns einig. Also stellen wir ab, hören auf.
Ja, schade.
Erfinden ein neues Format, so kann es auch nicht sein. Aber wir haben natürlich genug Polemik noch in den anderen.
Formel 1 ist genau. Stichwort, zum Beispiel. Am Wochenende die GP von Kanada, normalerweise etwa die etwas botten. So auch am vergangenen Sonntag.
Ja.
Sebastian Vettel hat im Kollegen Hamilton den Weg abgeschnitten, auf offenbar unverschämte Art und Weise, nachdem er kurz Kontrolle über sein Auto verloren hat.
Ist
auf
Piste ja. Zurückgekommen.
Und dann wird ihm der Sieg geklaut. So. Ich bin so leicht in Rage. Wie geht es dir?
Nein, ich bin froh, dass es rausgekommen ist. Der Regelhüter hat er genau das Richtige gemacht.
Aber Vettel, du hättest einfach den Vettel nicht gern.
Was hat mit dem nichts zu tun? Es ist, grundsätzlich würde ich so etwas nicht bestrafen, muss ich sagen. Aber der FIA hat das in der Vergangenheit schon gemacht, hat Präzedenzfall gegeben. Letztes Jahr in Suzuka Verstappen rein können, wo er ähnlich Schikanen abkürzt, nachher zurück auf die Piste, wo es 5 Sekunden geht, das ist eigentlich nur konsequent jetzt. Nur hat damals niemand so ein Theater gemacht, wie der Herr Vettel jetzt. Es war irgendwie lustig, als er da die Papptäfel umgestellt hat mit dem 1 und dem 2, sein Auto nicht im Park Fermé reingefahren, nicht an den ersten Interviewtermin gegangen ist. Aber hat mich erinnert, wie so ein kleines Bübel im Sandkasten, wo man das Backerli wegnimmt und nachher täubelt und wirft Zeug umeinander. Das habe ich nicht so gut gefunden. Den Ärger habe ich verstanden, weil tatsächlich sollte man so etwas nicht bestrafen. Nur ist es stringent in der Regelauslegung von der FIA, ja, das muss man wissen. Und natürlich Ferrari, die immer ein Geschrei, wenn die sich benachteiligt fühlen. Da kommt alles dazu, das Elend, das man pflegt, der Italiener wird immer benachteiligt. Dabei wird das, ist das ja gar nicht so, oder? Im Gegenteil. Aber sie spielen das herrlich auf und das haben sie zelebriert. Nur der Vettel mit seiner Art, mit seinem Gejammer, die ganze Zeit an dem Boxenfunken mummelieren. Hat er keinen Berater, der mal sagt, hey, halt dich ein bisschen zurück, du machst... Du schaufelst dir das eigene Grab.
Ich finde das gar nicht so schlimm. Ich habe es eigentlich noch gern, wenn einer seine Emotionen zeigt und er zeigt, dass er verrückt ist. Es zeigt ja auch, wie gross der Druck muss sein, der auf dem mittlerweile lastet. Oder? Also die ganz grossen Erfolge sind jetzt ein paar her. Bei Ferrari musst du liefern, definitiv. Also sonst bist du wahrscheinlich nächstes oder übernächstes Jahr endgültig weg.
Ja.
Und ja, wenn so insgeheim wahrscheinlich er immer noch Schumi als Vorbild hat, Ferrari-Legende.
Kann er vergessen.
Ja, aber den muss, kann er vielleicht schon vergessen. Aber ob er das für sich selber schon abgeschrieben hat, bin ich nicht so sicher, oder?
Nein, für sich selber und nicht. Das verzerrt die Selbstwahrnehmung.
Möglicherweise.
Die Fehler, die er macht, das nur schon letztes Jahr Hockenheim, wo es ein bisschen nass war, Sachskurve, rutscht raus und Bande. Das ist einfach ein Fahrfehler, da muss man sagen, dann bist du kein Spitzenpilot. Der Vettel war dann gut, wo er eigentlich keine Konkurrenz hatte, außer der Weber im Red Bull ein Zeitchen lang, wo er sich recht hat müssen wehren. Aber eigentlich, ja, immer wenn Konkurrenz aufkommt und auf Augenhöhe ist oder darüber raus, dann hat er Mühe. Dann macht er Fehler wie jetzt vom Hamilton. Der Hamilton hat im Prinzip nichts anderes gemacht, als nach aufzufahren, überholen, hätte er wahrscheinlich gar nicht können. Für das ist der Ferrari eigentlich auf der Geraden zu schnell, oder? Also treibt er noch einen Fehler. Und nachher hat der Vettel noch 20 Runden Zeit gehabt in Montreal, um die 5 Sekunden rauszufahren, die er Aufbrumm gekriegt hat. Und was macht er zu dieser Zeit? Er zetert und jammert am Boxenfunk die ganze Zeit, statt einfach zu fahren. Wenn er das geschafft hat, dann hat er sich ja quasi selber auf den Sockel gefahren. Die 5 Sekunden noch rausgefahren und das Rennen gleich gewonnen, statt zu jammern. Er hat sich von Anfang an geschlagen gegeben, nachdem die Strafe raus war. Das habe ich ein bisschen schade gefunden.
Das ist grundsätzlich ein richtiger Punkt, ein vernünftiger Punkt. Sollte ja dann auch irgendwann mal Mu abputzen weitermachen bei irgendeinem
genau.
Schiedsrichter offiziellen Entscheid. Aber ist natürlich schon schade, oder? Also wir schauen Formel 1 Rennen, dass etwas passiert. Und nicht, dass irgendwie mit einer Zeitstrafe ein Rennen entschieden wird, wo ja, man hat das Gefühl, die Zuschauer schauen auch nicht mehr so begeistert her wie früher mal. Der Rennsport war schon mal begeisternder gewesen. Also vielleicht muss man einfach ganz grundsätzlich etwas überdenken, weil also
ja, vor allem
eins muss es klopfen, man muss überholen und wenn dann noch einer ausrastet, umso besser, oder? Also es ist eigentlich die ultimative
ja, das ist irgendwie
Krawallsportart, aber
vielleicht genau, das sind ja Verkaufsargumente eigentlich mal von dem Sport, oder? Da gehört der Todesmut dazu.
Ja.
Jetzt müssen wir den natürlich in einer abgeschwächten Form betrachten, weil die Sicherheitsvorkehrungen, die getroffen worden sind, was das Strecke anbelangt, die Autopiloten selber, ist ja nicht mehr so gefährlich wie früher. Da sind wir uns einig, also muss man das irgendwie künstlich schaffen. Und dann, da bin ich absolut mit dir einig, da muss mehr passieren auf der Piste. Dass sich auch mal zwei können in die Büchse fahren, dann hat halt der eine das Rennen fertig oder ja. Beide. Aber die Strafen, finde ich, die sind zu kleinlich angesetzt. Also das ist von Anfang an darauf ausgerichtet, das darf eigentlich gar nichts mehr passieren. Und das ist falsch.
Ja, dann kannst du Formel 1 abschaffen, dann kannst du wirklich hören. Dann kannst du ja Pucci-Auto fahren oder so.
Finde ich auch.
Klöpft es wenigstens. Aber klöpft hat es auch am Wochenende müssen dringend vorwärts machen. Sonst wäre
dringend,
ja. Überlang. Raphael Nadal hat alles weggeklöpft, wo
in
zwei Wege gekommen ist. Am Wochenende zuerst Roger Federer heimgeschickt, nachher noch der Team.
Es war wahnsinnig zum Schauen. Federer gegen Nadal. Da haben wir auf der einen Seite einen, der die Bälle streichelt.
Und einen, der sie prügelt.
Und einen, der sie zerstört. Also das, so ein krasser Unterschied. Ich weiß nicht, was der Nadal macht.
Ja,
aber
trainieren offenbar.
Ja, gut. Aber dass es der Spiel durchhält, ist auch im Finale noch gegen den Team, der hat die Bälle einfach umgeprügelt. Ja. Ist begeisternd. Also ich habe gerne geschaut.
Es
macht Spass, dem zuzuschauen. Ja. Weil das ist auch eine Art von Faszinosum. Oder? Wenn du so kannst, mit Gewalt einen Sport betreiben und einfach Jahr für Jahr immer gleich gut bist. Ja. Dann gewinnt jedes Jahr in Paris.
Hast du jetzt die Frage? 18 Majors hat er jetzt gewonnen. Federer hat 20, das wissen wir nur zu gut.
Das wäre gefährlich.
Halt er ihn oder halt er ihn nicht mehr?
Wenn er gesund bleibt, wenn er das aufrechterhalten kann, also, dann müsste er eigentlich auf einem harten Platz auch gewinnen. Wenn er auf einem energieverschleißenden Platz wie auf dem Sand so kann dominieren, dann wäre es eigentlich noch viel einfacher auf dem Hartplatz. Aber die Rechnung ist nicht so einfach.
Ja, offensichtlich braucht er dann schon auch, also die ganze Ausdauergeschichte spielt bei ihm eine grosse Rolle. Oder? Er ist einfach physisch so, also scheinbar so viel stärker als alle anderen, mindestens an dieser Spitze, dass er dann auf Sand extrem viel abknüpft. Und auf Hart oder auf Rasen auch geht es halt dann schon nochmal etwas anderes. Das Spiel ist schneller, du hast nicht die langen Ballwechsel, du kannst vielleicht mit Kraft nicht ganz so viel ausrichten, wenn nicht in jeder Situation. Darum bin ich nicht sicher. Also, ich glaube...
Meinst du, er schafft keine zwei mehr?
Die Frage ist ja, wie viel schafft der Federer noch? Vielleicht gewinnt er das Wimbledon. Das würde ich überhaupt nicht ausschließen. Also, ich finde, in Paris hat er eigentlich sehr solid ausgesehen.
Sehr, sehr solid,
ja. Unterlage, die ihm bekanntlich nicht liegt im Vergleich mit den anderen. Ich meine, in New York, wieso soll er nicht das US Open gewinnen? Da ist auf Herdplatz, fühlt er sich wohl. Je nachdem, wie die anderen drauf sind, hat er alles schon gemacht. Logischerweise, er wird jetzt nicht mehr 5 oder 10 Grand Slams gewinnen. Da lehne ich mich jetzt aber mal massiv aus dem Fenster. Aber wieso nicht noch 1-2? Und dann kann der Nadal, dann kann er von mir aus noch 3-mal Roland Garros gewinnen. Bei ihm ist einfach die Frage, wann ist mit dem Körperschluss? Weil, also, wie lange das kann gut gehen?
Das weiss ich auch nicht. Also, das ist die grosse Frage beim Nadal. Er schaltet mittlerweile auch immer längere Pausen ein zwischen den Turnieren und spielt praktisch nur noch, sage ich jetzt mal, stimmt natürlich im Detail nicht genau, nur noch Majors. Konzentriert sich dann vielleicht in der Vorbereitungszeit im Sand auf einzelne grössere Turniere. Aber dass das nicht durchhalten kannst und eine normale Saison spielen, gut, muss er eigentlich auch nicht mehr. Das leuchtet ein, aber wie lange das nur schon das noch hebt, das ist die Frage. Und dort liegt auch der Schlüssel, den über den Federer einholt mit seinem 20 Majors.
Wahrscheinlich schon, aber du hast jetzt rechts Gespenst an die Wand gemalt. Also muss ich mir Sorgen
machen. Ja, wenn es nur noch zwei sind. Also, zwei sind noch dieses Jahr. Theoretisch könnte er noch dieses Jahr schon einholen. Und das schüttelt es gerade. Der Roger muss eigentlich der Mann sein, der die meisten Grand Slams gewinnt. Einfach, weil er auch der Beste ist von aller Zeit. Der Gold. Und das lassen wir uns Schweizer. Wir lassen uns das nicht
nehmen. Auf gar keinen Fall. Und sonst, auch wenn er gleichzieht, wir werden schon noch einen Weg finden, wie wir
den gut. Roger gleichgezogen haben auch Boston Bruins mit St. Louis im Stanley Cup. Mehr oder weniger überraschend gewesen. Blues zum ersten Mal könnte den Stanley Cup gewinnen. 3-2 geführt. Daheim.
Nicht, dann ist es aus der Hand.
Ja, und dann auf so eine Art und Weise haben eigentlich keine Chance gehabt. Zwischendurch haben sie Dominanz in der neutralen Zone wieder gekriegt, aber nicht für lang genug. Und dann ist es gegen Boston schwierig. Wenn die in der neutralen Zone einfach die Hand drauf haben, dann kommst du nie ins Spiel. Du kommst nicht aus dem eigenen Drittel raus und du kommst nicht in die gegnerische Zone rein, um sie mal festschnüren können. Und dann schiessen die ein Goal. Und schwierig. Also das 7. Spiel wird, ich glaube, das vorherzusagen ist unglaublich schwer, weil Boston daheim zuletzt auch ein bisschen in Straucheln gekommen ist.
Ja, vor allem, weil es eine Serie ist, die extrem kippt ist. Oder? Also am Anfang hat es so ausgesehen, als ob... nach den ersten 2-3 Matches hätte ich gesagt, Boston macht das wahrscheinlich relativ entspannt. St. Louis irgendwie, also ist ja schon eine wahnsinnige Geschichte vorher, mit letzter Platz irgendwie, jetzt mit im Winter nachher noch in die Playoffs gerutscht, nachher alles ausgeschaltet, was einem weggekommen ist. Wäre auch nachvollziehbar gewesen, wenn dann die Luft irgendwann draußen ist, wenn die Energie nicht mehr lenkt, du einfach so einen Effort musst leisten schon, um überhaupt an den Punkt herzukommen. Und ein normales Playoff-Team im Normalfall im Stanley Cup-Finale schon absolut am Anschlag ist.
Ja.
Nachher hat sie dann wieder gekehrt. Dann hast du plötzlich die Match gehabt, wo St. Louis extrem gut ausgesehen hat. Von dem her, ja, lange Rede, kurzer Sinn. So richtig anmassen mag ich mir nicht sagen, was ich jetzt das Gefühl habe, was da rauskommt. Ich bleibe einfach bei dem, was ich letzte Woche gesagt habe. Brad Marchand darf auf keinen Fall einen Kübel stemmen. Ja. Darum müssen die St. Louis Blues das reissen. Alles andere ist im an und für sich sekundär.
Das kann ich verstehen, ja. Er ist natürlich einer, der wahnsinnig polarisiert, aber er ist auch wahnsinnig gut.
Ja, leider,
im letzten Spiel
ja.
Mit einer Direktabnahme. Also, und man muss sagen, das so schnell und so präzise abzuschliessen, unglaublich. Aber eben, er provoziert natürlich auch Gegenspiel permanent. Wenn man dem zuschaut während dem Spiel, sucht immer irgendwo Gelegenheit, um noch ein bisschen jeppen oder irgendein Wort
ja,
oder irgendwo
oder
noch einen Stock irgendwie schnell eins in die Wade hin. Er kann einfach nicht anders.
Ja,
eben, gewisse Leute ist er unsympathisch, aber ich finde es schön, wenn diese Leute gehören dazu, das ist Salz in der Suppe. Wie eben auch die Story von St. Louis, zuerst mal Saisonverlauf, was letzte gewesen sind im Januar und nachher bis ins Stanley Cup-Finale kommen, wäre eigentlich eine schöne Geschichte. Zum ersten Mal Stanley Cup-Sieg für St. Louis, aber Boston mit dieser Erfahrung, könnte ich mir vorstellen, im Heimspiel machen die dann den Sack zu und St. Louis vielleicht ein bisschen nervös, da scheitert es am mentalen Nervenkostüm.
Ja, meine dritte Säule würde jetzt auch nicht auf die Blues wetten, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Nacht auf was ist es, Donnerstag?
Ja.
Ist es, genau. Also,
morgen um 2 mit der besten Zeit. Wer es schauen will, viel Spass dabei. Das Spiel fährt zwar nicht um 2 Uhr, sondern erst etwa um 2:30. Mit all dem Vorgeplänkel, Tralala, oh, Hymnen und weiss ich was.
Brett Hull wieder ins Mikrofon grölt.
Lallt, ja. Herrlich gewesen zum Schauen. Aber es braucht Zeit, bis der Match fertig ist. Wahrscheinlich morgen um 6 Uhr. Darum, wer arbeiten muss, viel Spass dabei. Wir gehen in Endspurt.
Endspurt.
Und ich würde sagen, man fängt gerade mit einem schlagkräftigen Argument an. Tyson Fury boxt in Vegas gegen Tom Schwarz. Und was ist da die Befürchtung?
Es gibt keine.
Der gibt keine.
Das locker. Also,
nicht Joshua.
Befürchtung könnte sein, dass es immer geht wie Anthony Joshua. Logisch, wo gegen Andy Ruiz verloren hat. Überraschend. Vor mittlerweile 10 Tagen. Nein. Tom Schwarz nicht ansatzweise auf dem Level von Ruiz. Fury, meiner Meinung nach, sowieso ein Mühe besser, der Boxer, als der Joshua. Wird dort durchcruisen.
Gut.
Cruised wird auch am Gotthard, Tour de Suisse, fahrt zum, ich glaube, 40. Mal über den Hogger. Wann bist du das letzte Mal dort den Hogger auf?
Nie mit dem Velo, würde ich mir nicht antun. So etwas ist auch unmenschlich. Also wäre schon mal aufwärts gefahren, ist mit einem so einem alten Dreigang-Klepper. Der weiss, schon im ersten Gang geht nichts. Die, ja, bewundernswerte Leistung. Aber ich frage mich, wieso nicht jedes Jahr? Das muss eine Königsetappe. Über den Gotthard, wahnsinnig spektakulär. So etwas kannst du verkaufen. Da kommen die Leute in Scharen. Ne? Das ist die langweiligen Attacken.
Das ist eigentlich eine gute Idee.
In der Westschweiz um eine Ankurve, wo du einen Ort siehst, den niemand kennt, geschweige denn aussprechen kann, Faulrutz und so Zeug. Grässlich. Lieber immer über den Gotthard, am liebsten zweimal. NBA. Bitte für Golden State Warriors. Haben zwar den 5. Match gewonnen, aber Kevin Durant verloren. Durant, wie man dem mal sagen will. Einer der besten Spieler, die es gibt. Vorher verletzt gewesen. Jetzt hat es den Achillessehne verjagt. Was ist da passiert?
Ja, offensichtlich hat es geklopft, wie wir von dir gerade gehört haben. Nein, es ist ein furchtbares Video. Wer auf Katastrophentourismus steht, kann sich das gerne anschauen online. Lässt sich leicht rausgoogeln. Ja, nein, es läuft einem kalt den Rücken, aber ist einigermaßen tragisch. Der war im Sommer Free Agent, also sprich vertragslos. Wäre in Line gewesen für einen richtig grossen Zahltag. Haben sich da der ein oder andere schon auch New York Knicks, New York Knicks haben sich zum Beispiel Hoffnungen gemacht, mit ihm so ihre Franchise, die Geschicke für ihre Franchise können umzureissen. Jetzt das, ultra bitter.
Kommt er nicht mehr?
Ja, also diese Saison sicher nicht.
Nein, diese Saison,
vielleicht in einem Jahr dann wieder.
Achillessehnenverletzung auf einem so Hallenboden, klingt irgendwie noch schwierig, oder? Da wird gezogen und gemacht und also rutschen kannst du nicht gross.
Wird schon wieder einen Job finden, logisch. Aber wahrscheinlich gehen wir jetzt da zig Millionen Flöten vorerst. Also das ist...
Bitte.
Tut mir dann am Schluss gleich irgendwie leid, auch wenn er wahrscheinlich seine Schöfli schon im Trockenen hat. Dann Golf. US Open.
Genau.
Brooks Koepka ist der Mann von der Stunde bei den grossen Turnieren. Auch am US Open wäre schlaten.
Das ist schwierig. Im Moment wahrscheinlich niemand. Hat die letzten 2 US Open gewonnen. Die letzten 2 PGA Championship auch. 3 von 5 Majors, wenn man so will. 4 von 8 ist der Mann, der dominiert. Im Moment bei den grossen Turnieren. Seltsamerweise bei den regulären Turnieren sieht man ihn nicht so gross. Er ist immer wieder vorne dabei. Aber gewinnt hat er eigentlich nur Majors und nur in Anführungs- und Schlusszeichen. eine einmalige mentale Verfassung. Der sagt, niemand ist mental so stark wie ich, kommt dorthin und zieht sie durch. Ich bin gespannt, ob vielleicht Rory McIlroy, der das letzte Turnier gewonnen hat, Canadian Open mit 7 Schlägen Vorsprung, glaube ich, 61 Runde. Wobei der McIlroy in den letzten grossen Turnieren auch Mühe gehabt hat, in der Schlussrunde vor allem, um ihn durchzuziehen. Das wird eine Nervensache. Ich glaube, der Koepka gewinnt das auch noch. Platz ist Pebble Beach. Geht nicht um Länge, es geht um Präzision, was eigentlich gegen den Koepka spricht. Wobei letztes Jahr Shinnecock Hills in den schwierigsten Verhältnissen schon der Beste war. Darum ist der eigentlich, mit dem muss man überall rechnen. Tippen auf den.
Okay.
Sind Tiger spielt zwar auch mit, aber Tiger Mania, muss ich sagen, es gibt im Moment keinen Grund, um auf den Wut zu setzen.
Tiger ist das, immer alles möglich, offensichtlich.
Bei dem ist immer alles möglich. Und das ist vielleicht der Grund, um auf ihn zu setzen. So, wir sind zum Schluss noch bei der Frauen-WM. Die Deutschen hatten ein bisschen Problem gehabt gegen China. Es war ein knüppelharter Match. Eigentlich noch interessant zum Schauen.
Ja, super gefunden. Sehr
absolut
kompetitiv. Man kann der Schiedsrichterin Vorwurf machen, dass man hat eventuell die ein oder andere chinesische Blutgrätsche dürfen ein bisschen früher härter sanktionieren. Dann wären die Deutschen wahrscheinlich auch besser ins Spiel gekommen. Aber
ja, aber es ist sympathisch, wie die das durchziehen. Es ist irgendwie noch Athletik dahinter, wo man das Gefühl hat, das darf man auch mal auskämpfen und es wird nicht immer gerade der Sturz gesucht, was ich gut finde. Und es entwickelt sich ganz ein anderes Spiel durch das. Also zuschauen macht wirklich Spass.
Also ich finde, ich weiss jetzt nicht, ob ich Thailand gegen Jamaika schauen oder so, aber grundsätzlich auf diesem Level, es tönt dann immer so, aber doch, ich finde, schauen das, es lohnt sich, es macht tatsächlich Spass.
Ja, ich finde,
sie bleiben vor allem nicht Stunden liegen.
Ja.
Es ist banal und es ist ein Klischee, aber es stimmt. Und ich finde, das muss man irgendwie am Schluss gleich auch noch honorieren. Jennifer Marozsán fehlt den Deutschen.
Fehlt den Deutschen.
Der Zechen ist, glaube ich, kaputt. Die haben jetzt endlich auch einen Zechen der Nation. mindestens für die Gruppenphase. Was sagt der Frauenfußball-Experte Kessler?
Das wird schwierig, wenn die beste Spielerin fehlt. Ja. Orientierst du ja irgendwie an der Zielsetzung auch mit dem Spielermaterial, das zur Verfügung steht. Und wenn plötzlich die beste fehlt, ja, dann musst du über die Bücher. Vielleicht befreit es auch die ganze Sache. Ich schaue jedenfalls gerne so. Und das sage ich einfach nur so. Wir müssen das auch nicht sagen. Es geht nicht um Diskriminierung. Irgendetwas. Das ist ein Angebot, ein Sportangebot, das man kann konsumieren am Fernsehen. ARD, ZDF, glaube ich, übertragen alle Spiele.
Ziemlich flächendeckend. Ein Teil ist auch online, muss man fairerweise sagen. Aber der Grossteil.
Der Grossteil ist dort
im linearen TV-Programm.
Im linearen TV, genau. Wo man schauen kann, wie die anderen WM auch. Und das finde ich ein schönes Ritual im Sommer, wenn man ein bisschen Zeit hat, wenn man jeden Match schauen kann. Gut.
Wir bedanken uns wortreich, dass ihr gehört habt. Wir gehen jetzt Frauenfußball schauen und alles andere. Abonnieren dürft ihr auf Spotify, iTunes etc., wo man das sonst noch kann. Dankeschön, bis nächste Woche.
Ade.